Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
Wenn du ein Hund wärst, welche Rasse wärst du?
Ein richtig dummer Labrador.
Ein dummer Labrador, hast du gesagt?
Ja, ein dummer Labrador. So ein treu-dover Labrador, glaube ich. Also so, ja, so das wäre ich, glaube ich. So ein gemütlicher Labrador. Aber
der sich einfach über alles freut, ne?
Ja, bin immer da. Ja,
Ball,
cool,
Ball.
Cool, Leute. Ah,
Stock,
Essen nehme ich.
Genau.
In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch?
Ich spreche heute mit einem Kollegen, dessen Lebenslauf ein paar Parallelen zu meinen hat. Und das nicht nur, weil wir beide am Ende Moderator geworden sind. Er ist auch eher zufällig vor der Kamera gelandet und seine Anfänge liegen ebenfalls beim Musikfernsehen. Doch mittlerweile kann er so viel mehr als nur Musik und moderiert die ganz, ganz großen Abendunterhaltungsshows. Egal ob Hunde oder Ninja, ob Turmspringer oder Tänzer. Sein Gesicht ist zu Recht aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Und das, weil er es sehr gut kann und weil er einfach ein toller Kerl ist. Ich freue mich auf diesen geschätzten Kollegen. Herzlich willkommen, Jan Köppen.
Oh, vielen, vielen Dank für diese netten Worte. Hallo. Ja.
Moin.
Ist verrückt, wenn man das so hört von also jemandem auch wie dir. Und ich glaube ja tatsächlich, ne, wir wollten das nie. Und jetzt ist es passiert und man ist in diesem Business schon sehr, sehr viele Jahre.
Ja, aber das ist ja das Schöne. Also am Anfang sollte uns ein anderer Weg beschieden werden, aber ich glaube, das ist ja das the magic of the moment, dass man den nutzt. Aber da kommen wir gleich nochmal detailliert zu. Jetzt vielleicht ganz kurz mal direkt, lieber Jan, welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, den du ganz besonders gerne guckst oder der für dich sozusagen so ein bisschen definiert, was du am Kino oder am Film gerne magst?
Boah, das ist tatsächlich schwer. Ich habe nochmal vorher drüber nachgedacht und habe so ein paar ja auch irgendwie aufgeschrieben und es gibt mehrere Filme. Ich musste aber nochmal an einen anderen denken, der immer wieder in Vergessenheit gerät, den ich aber als Kind sehr, sehr oft gesehen habe. Und das ist einfach ganz platt Happy Gilmore. Und
oh, mit Adam Sandler.
Ja, und ich weiß nicht, warum ich den damals, ich muss nochmal überlegen, wie alt ich da genau war, aber den habe ich, und das ist einer der wenigen Filme, ich gucke wenige Filme doppelt und öfter, aber diesen Film habe ich sehr, sehr oft geguckt und lustigerweise auch Mighty Ducks damals. Diese
mit Emilio Estevez.
Ich weiß nicht, das war auch gar nicht so ein, ja gar nicht mal so ein, ich glaube, gar nicht mal so ein spezieller Film als solcher, aber irgendwie diese, anscheinend interessieren mich so Heldengeschichten, so echte, in Anführungszeichen. Bei Adam Sandler war sie natürlich sehr absurd, der Eishockeyspieler mit einem guten Schlag, der dann auf einmal Golfprofi wird. Und der ist auf jeden Fall einer, der dann doch wieder in den Kopf kommt. Und ansonsten...
Boah. Ja, aber weißt du, was so spannend ist an Happy Gilmore? Also ich habe den Film auch geliebt, weil also Adam Sandler hat ja immer eine Tendenz zu bizarren Fäkalhumorwitzen, die da jetzt nicht zu ausgeprägt sind. Aber er hat ja ein gutes Herz. Ne? Er will ja für seine Großmutter das Haus zurückersteigern. Ja. Und dann gibt es da so geile Sidekicks. Unter anderem Beißer spielt er mit. Ne? Und ja, dann auch Apollo Creed. Also sein Golftrainer, dem ja von dem Krokodil die Hand abgebissen wird. Und diese Prothese ist so unfassbar schlecht.
Ja, genau.
Ne, weil die hängt so halb raus. Das ist so geil. Aber ich finde, der Film macht immer noch großen Spaß. Und Adam Sandler auch. Okay, ja, aber also Mighty Ducks kann ich auch verstehen. Emilio Estevez, das sind ja auch diese Sportlerfilme, die irgendwie Bock machen, weil du weißt, es ist am Ende dann irgendein geiles Happy End.
Genau, so die. Und die haben mich auch, glaube ich, als Kind so sehr geprägt. Vielleicht, oder geprägt ist vielleicht ein zu großes Wort, aber die habe ich irgendwie mit Begeisterung geguckt, weil diese Geschichte von dem Underdog, der es irgendwie schafft, durch emotionale Einflüsse irgendwie im Sportlichen was hinzukriegen. Und dann irgendwann habe ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, habe ich La Haine gesehen, ne?
Oh.
Dieser französische Schwarz-Weiß-Film, der mich sehr beeindruckt hat.
Von Mathieu Kassovitz.
Ja, mit, wie heißt der, Vincent Cassel, ne? In der Hauptrolle unter anderem. Also unfassbar. Und der hat mich, glaube ich, das erste Mal in meiner Erinnerung so sehr sprachlos zurückgelassen, was so ein Film überhaupt kann. Und den haben wir auch an einem Abend geguckt, das war ich noch mit dem Kumpel damals in Gießen, ich komme ja aus Gießen, und ich war gar nicht auf so einen Film eingestellt, aber er meinte, lass uns den mal gucken, der ist irgendwie gut. Und ich bin mit so einem Gefühl nach Hause gegangen, wo ich dachte, krass, ja, das kann ein Film mit einem machen.
Ja, der ist echt hart, vielleicht muss man dazu mal erzählen, ne? Es geht ja im Prinzip um drei junge Männer, die ja. In einem französischen Fort, also La Haine heißt ja im Prinzip, oder die deutsche Übersetzung Hass, und es geht eigentlich um diese Gewalt, ne? Und diese Frustration, das, was ja auch in diesen französischen Banlieues so und so ja vorherrscht, was man ja auch zwischendurch mal mitbekommen hat, mit welcher Power und Aggression die da unterwegs sind. Also das ist, ich fand es auch, das Spannende ist, dass der Mathieu Kassovitz den Film ursprünglich in Farbe gedreht hat.
Ah, okay.
Und dann sozusagen entkoloriert hat, weil der ist ja schwarz-weiß. Ja. Aber das kann ich verstehen, der ist echt hart. Aber geil.
Ja, also ne, genau, hart, und wenn du sagst, der Titel dann auf Deutsch, Hass ist ja einfach auch, ja, beschreibt eigentlich alles. Und ja, ich find spannend zu sehen, an welchen Punkten dann, und es geht ja um diese drei Jungs, und einer ist ja so der eigentlich auf einem guten Weg ist, der da raus will. Ich glaube, man kann spoilern, der schafft es dann am Ende auch nicht. Zumindest deutet sich das an, und diese Geschichten oder das auch so nah dran erzählt, das hat mich unfassbar beeindruckt. Und, und so ein bisschen ist auch lustigerweise deswegen wahrscheinlich auch L.A. Crash so ein Film, den ich irgendwie, der ist untergegangen, habe ich so das Gefühl, aber den fand ich damals auch so beeindruckend. Nicht so krass wie ne, Hass, jetzt der Schwarz-Weiß-Film, aber L.A. Crash erzählt ja auch im Kleinen so einzelne Geschichten von Leuten in L.A., die sich irgendwie immer wieder begegnen und ihr Leben beeinflussen. Und so kleine Momente, die es dann schaffen, einzelne Leben in eine komplett andere Richtung zu stoßen. Und das ist bei L.A. Crash, finde ich, auch ganz gut.
Ja, der ist aus dem Jahr 2004. Der hat ja aber auch drei Oscars gewonnen, ne? Unter anderem als bester Film. Also so richtig untergegangen ist er eigentlich nicht. Aber das Harte an dem Film ist ja, also ich finde, Nummer eins, der Cast ist ja super. Sandra Bullock ist dabei, Matt Damon ist dabei. Also richtig coole Leute. Aber wie du es gerade gesagt hast, apokalyptisch eine Begegnung dein Leben beeinflussen kann, ne?
Ja. Ja, und das ist in L.A. Crash, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und der Cast ist ja aber auch in Teilen, ich glaube, Ludacris, also der Rapper, spielt noch mit. Mhm. Ich glaube, Ryan Phillippe spielt noch mit.
Ja.
Und wer ist denn nochmal der alte Polizist, also der ältere Polizist sozusagen, der Vorgesetzte, der auch ja sehr rechte Tendenzen in diesem Film hat? Wer ist das denn nochmal?
Der Rassist.
Ja, der Rassist. Ich komme auch nicht mehr auf den Namen. Ich will immer Joaquin Phoenix sagen, aber es ist er nicht. Es ist ein, wie heißt er denn? Bin ich bescheuert? Müsste ich jetzt auch nachlesen.
Kiefer Sutherland? Nee, ist auch
nee,
nicht.
Nee.
Ich bin gerade, stehe ich auf dem Schlauch. Das müssen wir einmal ganz kurz mal googeln.
Matt Dillon. Ach, du hast Matt Damon.
Ach so, genau, Matt Dillon. Stimmt ja, Matt Dillon ist das. Genau, es ist ja Matt Dillon, nicht Matt Damon, sondern Matt Dillon, logischerweise.
Genau, ja. Ich war gerade mit Matt Damon, hätte aber auch sein können. Ja, und ne, deswegen auch ein Film, der mich ja irgendwie damals sehr beeindruckt hat, als ich ihn gesehen habe. Und wenn ich dann so auf meine Vorlieben in so Filmen gucke, dann ist es entweder wahrscheinlich diese Heldengeschichte im Sport des Öfteren oder eben so Filme, die so kleinteilige Dinge erzählen und einen dann sprachlos hinterlassen.
Aber du bist auf jeden Fall ein Cineast. Also du guckst dir gerne Filme an.
Ja, ich vergesse aber auch ganz, ganz viele Filme. Und ich vergesse auch ganz viele Namen und ganz viele Regisseure. Ich weiß eigentlich ganz wenig. Ich gucke die an, gehe raus und denke, geil. Wie war das nochmal? Wie hieß der? Maguire, also Tom Cruise.
Jerry Maguire.
Das ist so ein Film, da gehe ich raus und denke so, geil, heute Nacht schreibe ich auch ein Buch. Das wird ein Bestseller. Ich habe keine Firma, in der ich arbeite, aber pass mal auf, Leute, ich schreibe so ein Buch. Also es gibt diese Filme, die einen so motivieren, dass man rausgeht und sagt, das jetzt erobere ich auch die Welt. Und einen Tag später ist es anders.
Mit Renée Zellweger und Cuba Gooding Jr., da hat er damals einen Oscar dafür gekriegt, ist jetzt in den Knast gegangen, weil er sich unsittlich benommen hat. Zu Recht dann aber auch. Ja, also aber Jerry Maguire, ich mag ja auch, also es gibt ja diesen klassischen Begriff der Hero's Journey, ne? Also dass der dass der Held am Anfang irgendwie einen Traum hat, dann kann er den verwirklichen, dann stolpert er klassischerweise drüber oder wird arrogant oder vergisst die Leute, mit denen er das erreicht hat. Und dann sozusagen erinnert er sich wieder an seine Wurzeln und das Comeback. Das liebe ich aber auch. Ich finde das total geil.
Ja, und das, wenn wir jetzt drüber reden, kommen die alle gerade wieder in mir hoch. Es gab ja auch damals mit Tom Cruise diesen Billiard-Film. Wie hieß der denn nochmal?
Color of Money mit Paul Newman.
Ja.
Auch geil.
Auch so eine Nummer, die, ne, auch wieder diese Geschichte eines, also vor allem einen Film drehen über Billard, muss ich auch erstmal trauen, oder?
Ja, aber das stimmt, den habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da musste man echt mal wieder so ein bisschen einsteigen in diese alten Filme, weil die haben das echt immer ganz gut gemacht. Jetzt ist ja, also es gibt ja immer noch die Heldenreisen, aber Color of Money ist auch ein geiler Film.
Den
Wie sieht es denn bei dir mit Serie aus?
Ja, ich bin tatsächlich bei Serien nicht so der Science-Fiction-Film, so Fantasy-Fan-Typ. Hab aber natürlich Game of Thrones alles durchgeguckt, so, aber mag dann eher diese super fotografierten Sachen, wie halt, und dann bleibt's halt am Ende doch Breaking Bad, ne? Weil da jedes Bild, also du kannst dir die da teilweise einfach ausdrucken, die Bilder, die da geschossen wurden, und als Poster an die Wand hängen, weil so viel so gut an dieser Serie ist und auch nach wie vor, auch wenn danach viele, viele kamen, ist das eine, die, was das angeht, auf jeden Fall hängen bleibt. Die habe ich natürlich irgendwie durchgesuchtet. Klar, Stranger Things ist auch so eine Sache, jetzt nicht nur wegen des Hypes. Aber es gibt auch viele Serien, wo ich das Gefühl habe, das ist halt ein langgestreckter Film und ich verstehe schon, warum das Streaming-Anbieter machen. Aber dann guckst du 9 Stunden und denkst so, ja, hätten jetzt auch 2 gereicht. Ich weiß gar nicht, welche das zuletzt war. Oh, was war das denn? Guck, jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich geguckt habe. Weil das Überangebot auch so da ist. Aber
ja, das finde ich auch. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, total anstrengend. Und vor allen Dingen geht es ja bestimmt genauso wie mir. Und wenn dann irgendjemand sagt, ey, guck dir die und die Serie an, die ist so sensationell. Und dann sage ich, und wie viele Staffeln gibt's? Ja, 7.
Ja.
10 Folgen. Dann genau, ich immer schon so, 70 Folgen. Ich weiß, also so viel Bock, wie ich drauf habe, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
Ja, ich auch nicht. Es gibt Serien, auf die freue ich mich aber. Jetzt zum Beispiel, ich fand Der Pass sehr gut bei Sky,
ja,
glaube ich. Also Der Pass, ja, war irgendwie eine gut gemachte deutsch-österreichische Serie. Auch in der zweiten Staffel mit etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Die erste war gut. Also sowas Psycho-Krimi-eskes aus Deutschland mag ich auch. Wie hieß dann die andere Nummer? Die war so ein bisschen ein Abklatsch davon. Die lief, glaube ich, auch bei, weiß ich nicht, ob das jetzt Sky war oder wo auch immer, Wilder hieß die, glaube ich.
Ja.
Das war so eine Kommissarin, die hieß, glaube ich, Wilder mit Nachnamen. Aber spielt auch in so einem, ne, dörflichen Milieu, wo natürlich die klassische Geschichte erzählt wird von der böse Immobilienmogul kommt und kauft das Feld von den Bauern und der Bauer hat eigentlich für dieses Feld seine Oma getötet und, ne, wo dann so im Laufe dieser Serien so Geschichten rauskommen, die du auch in Teilen erahnen kannst. Aber ich fand, Der Pass zum Beispiel war sehr, 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 sehr gut gemacht, bildlich und auch vom Buch und von den Charakteren, also von der Besetzung.
Aber dann magst du es ja ein bisschen düsterer, ne?
Ja, schon. Also so düstere Dinger. Ich überlege gerade, aber was ist denn für dich eine fröhliche Serie?
Also ich bin ja ein großer Verfechter von Ted Lasso.
Ja, gut. Ja, okay. Ja.
Ne, ich fand die früher Friends halt, fand ich auch sensationell.
Ja.
Ich finde zwischendurch mal so eine Folge ohne Zusammenhang Modern Family einstreuen kann man auch immer wieder.
Das stimmt,
Ne? Weil das ist so, also der musst du ja nicht den Figuren unbedingt folgen, du musst nur anhören, welche Sprüche, die sich gegenseitig um die Ohren knallen. Aber das macht, also mir macht es auch Spaß, zum Beispiel hier Die purpurnen Flüsse, erinnerst du den Film noch? Da gibt's ja auch eine Serie zu.
Ja.
Mit Jean Reno, das fand ich auch, da tauchte übrigens in dem Film auch Vincent Cassel auf.
Ach also, ja, okay.
Also ich mag das aber auch gerne düster, wenn mich sowas so ein bisschen so reinzieht. Also Stranger Things, die 4. Staffel, muss ich schon sagen, die ging schon einen Ticken so weit, dass ich als Nicht-Horrorfilm-Fan dachte so, jetzt muss ich mir die Augen zumachen.
Die habe ich zum Beispiel noch nicht komplett gesehen, also weil die gucken wir zu Hause zusammen und zusammen etwas gucken ist durchaus kompliziert. Und da haben wir angefangen mit der ersten Folge und es funktioniert noch nicht so ganz, dass wir es hinkriegen gerade. Deswegen, also ich habe schon gelesen und gehört, dass es da auf jeden Fall gut abgeht. Und wo du gerade Ted Lasso sagst, Das ist so eine Serie, die würde ich fast auch, die habe ich voll vergessen. Das tut mir total leid, fast der Serie gegenüber, weil ich die für eine so schöne,
ja,
also die ist einfach, die holt mich so ab emotional und die schaffen es, ne? In dem einen Moment lachst du und freust dich und dann auf einmal hast du ein Kloß im Hals, weil die ist einfach so gut auf den Punkt geschrieben. Und
ja, finde ich auch.
Und im Fußball
die auch, ne? Ja, ja, und ich glaube, die meisten schrecken dann immer, wenn ich denen die Geschichte erzähle, sagen sie immer so, oh nee, Fußball interessiert mich nicht. Und dann sage ich so, nee, Fußball ist ehrlich gesagt total zweitrangig. Ne? Das ist eher so das Vehikel, auf dem jede emotionale Tonalität getroffen wird, die man sich vorstellen kann. Ja, die finde ich wirklich richtig cool. Jan, bist du denn eher Team Kino oder Team Couch?
Oh, ich bin, glaube ich, ja, vielleicht auch leider durch die letzten 3 Jahre, ich bin wahrscheinlich mittlerweile eher Team Couch. Ich bin sogar, jetzt wirst du mich vielleicht hassen, ich bin sogar fast eher Laptop im Bett.
Oh, nee, ich hasse dich nicht dafür, aber nervt dich das nicht manchmal? Also ich brauche dann irgendwie so was Größeres, weißt du, wo ich das sehe. Und beim Laptop, ich weiß ja nicht, was für ein Laptop du hast, vielleicht hast du einen super speziellen RTL 25 Zoll Laptop.
Ich hab MacBook Air 85 Zoll. Es ist tatsächlich so dieses, wahrscheinlich auch durch Hotelaufenthalte geschuldet, ne? Dann hast du da den Fernseher zwar, aber der läuft nicht mit irgendwelchen Apps oder da musst du vorher noch HDMI anschließen und eigentlich fast auch schon manchmal zum Einpennen was gucken und da gucke ich tatsächlich sehr oft alte James Bond Filme. Das ist irgendwie, also ich gucke.
Sag mir deinen Lieblings-James Bond Film.
Oh, ich.
Der alten.
Oh. Der alten, ich finde ja schon die alten mittlerweile mit Pierce Brosnan alt. Also, ne, das ist ja für mich auch schon fast wieder alt, aber.
Das ist auch alt.
Welchen habe ich jetzt geguckt? Ach, ich weiß ehrlich nicht mehr, welcher war.
Also, ich bin ja immer noch der größte Goldfinger-Fan aller Zeiten. Ja. Weil ich Gerd Fröbe einfach auch so geil finde.
Ja.
Als Bösewicht.
Welcher war denn das mit, war das, nee, Octopussy gab's da auch noch, ne?
Oder ja, mit Roger Moore, ach cool, die muss man sich echt nochmal alle angucken. Ehrlich
ja, die sind so langsam erzählt, ne, und die Bilder und alles wirkt so natürlich mit den Kulissen, die du siehst, aber das mag ich bei den alten James Bond irgendwie, weil das so entgegen unserer Zeit ist, wenn du im Vergleich den neuesten gesehen hast, aber ich mag diese langsame Art und dieses vielleicht auch altkörnige bei so Filmen, wo ich vielleicht auch ein bisschen so Kindheitserinnerungen habe oder noch nicht mal wirklich Erinnerung, aber so ein Gefühl, was sich so vermittelt. Und vielleicht gibt einem das auch eine gewisse Sicherheit, wenn du alleine im Hotelzimmer liegst und irgendwie auf dem Laptop einen James Bond guckst und dabei einpennst. So. Aber das mache ich immer mal wieder. Aber ich bin dann auch so ein Vollidiot. Ich leih mir die dann und dann 32 Stunden später sagt mir die App, ja, sie dürfen nur noch eine Stunde. Und dann habe ich nur zur Hälfte geguckt. Und dann kaufe ich mir
das
doch.
Nicht, weil du eingepennt bist.
Ja, genau. Weil ich nicht richtig fertig geguckt habe.
Ja, aber das ist vielleicht auch der Trick der ganzen Streaming-Dienste, dass sie wissen, da lockt sich ein Jan Köppen ein. Den können wir mal die 10 Euro rauslocken, obwohl das nur 2,50 Euro kostet.
Ich finde es ja am Ende, gut, jetzt kannst du überlegen, so Blockbuster, wo verdienen die noch ihr Geld? Und wir wollen ja alle tolle Filme sehen und ne, Filme kosten halt einfach unfassbar viel Kohle, je nachdem. Und wo kriegen die ihr Geld her? Also ich kenne die Umsatzzahlen nicht, aber Kino geht's ja nicht gut so.
Kino geht's gar nicht gut. Also die Pandemie hat da wirklich nochmal richtig reingekloppt.
Ja.
Weil alle schon vom Aussterben des Kinos sprechen. Also ich finde, man muss Kino, also jede Art von Kultur, auch Theater, kleinste Bühnen, auf jeden Fall fördern, subventionieren und unterstützen, weil das kann ja nicht sein, dass das irgendwann alles verschwindet und die Leute gehen zu Tausenden immer noch ins Fußballstadion. Ich finde, es muss ja Alternativen dazu geben.
Ja, und der Wert von kreativem Schaffen und auch ein riesen Blockbuster ist, ein kreatives Werk, muss ja irgendwie geschätzt werden. Und ich habe da sehr oft das Gefühl, ob das jetzt Kino oder auch Musik ist und eben Film und Streaming, dass natürlich, man muss jetzt aufpassen, dass wir hier nicht die alten Männer werden, die über eine Generation redet, aber ne, die Wertschätzung von Kreativen ist gefühlt nicht mehr so sehr da, weil natürlich auch eine Entwöhnung stattgefunden hat, wenn ich für 9 Euro alles hören kann im Monat oder alles sehen kann. Was ist das schon wert? So, was ist das schon, ja, am Ende wert? Und das ist schade. Und ich glaube auch nicht, dass das zurückkommt, aber das macht natürlich große Probleme für alle Beteiligten. Natürlich kannst du mittlerweile bei Musik kannst du schneller, also eine Musik du brauchst kein großes Studio mehr, dir reicht ein Laptop und ein Musikinstrument und dir reichen wenige Dinge, um Musik zu erschaffen, so. Und daraus entstehen auch Hits. Da hat sich auch viel gewandelt. Aber beim Film, du brauchst ja immer noch eine Kamera. Und du brauchst ja immer noch ein Set. Und du brauchst ja immer noch all das, was du auch schon vor 50 Jahren gebraucht hast.
Ja, total. Ich meine, das muss ja auch so weitergehen. Das Spannende ist gerade, was du gesagt hast. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Leslie Clio. Mhm. Und die hat gesagt, dass dieser eine Hit, den sie vor, ich weiß nicht, 15 Jahren gelandet hat,
ja,
dass der halt immer noch durch diese GEMA-Gebühren und durch dieses Recoupment über die Radiostation ihr immer noch gutes Geld in die Kassen spült. Und sie sagt, das wäre heutzutage gar nicht möglich gewesen, was du eben gerade auch angesprochen hast, ne?
Ja.
Dass diese Verwertungskette einfach gar nicht mehr da ist. Und da müssen wir, finde ich, und absolut zu Recht gesagt, aufpassen, dass uns das nicht am Ende dann, dass wir uns ins eigene Knie schießen, ne?
Ja, und das ist ja, glaube ich, tatsächlich bei Netflix mittlerweile auch schwierig, dass die natürlich, ne, jetzt haben die alle eingesammelt, die sie einsammeln konnten, ja, an Leuten, die ein Abo haben. Aber ich glaube, irgendein Punkt kommt ja auch noch, wo sie weiterhin mehr Leute brauchen, um weiterhin so viel einzukaufen und zu produzieren. Ich glaube, dass die haben ja auch relativ viele Menschen unabhängig von Corona jetzt auch wieder entlassen und umstrukturiert.
Also bei Netflix zum Beispiel mal zu.
Ja, ich glaube schon. Also ja, in Deutschland meine ich. Ich weiß es. Ne, am Ende muss man auch aufpassen, aber ich habe es gehört. Und ne, so diese ganzen, die sich aufgeblasen haben über Jahre, merken jetzt, ui, geht doch nicht so weiter wie die letzten.
Ja, also ich meine, diese Landschaft hat sich ja insofern verändert, und das sage ich auch immer, ich finde Streamingdienste insofern gut, weil sie haben ja dieses kreative Nadelöhr geöffnet, ne? Wenn du dir mal überlegst, wie viele Leute früher den Daumen drauf hatten, wer jetzt was veröffentlichen darf und wer jetzt einen Film schreiben darf oder drehen darf, und jetzt platzt es raus, jetzt siehst du einfach, wie viel Talent da ist, nur. Und Netflix schreibt ja, glaube ich, immer noch keine schwarzen Zahlen. Ne? Also die leben ja immer noch nur auf Pump. Muss man natürlich auch überlegen, wohin führt das? Und ich finde jetzt, und tut mir leid, liebe Netflix-Leute, wenn ich das sage, also Netflix rühmt sich nicht unbedingt mit den hochinhaltlich hochwertigsten Produktionen, was ja nicht immer so sein muss. Aber dieser Film Red zum Beispiel mit Dwayne Johnson und Gal Gadot und Ryan Reynolds, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das war einfach absolute Grütze, tut mir leid. Die drei geilsten Leute kriegt man vor die Leinwand, und dann wird das so ein Pseudo-Kackfilm. Ich hab's nicht verstanden.
Ja, und ja, genau das. So. Und ne, die haben Geld durch große Investoren, und bei Amazon als anderes Beispiel natürlich durch noch ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Ja. Aber das Geld macht noch keinen guten Film. Und die Schauspieler und Produktionshäuser reiben sich in Teilen natürlich die Hände und denken sich, was? Dafür krieg ich 20 Millionen? Ja, genau. Mach ich. So.
Genau. Würde ich auch machen.
Und denen kannst du ja nichts vorwerfen. Die machen den Film halt mit. Wo lief denn nochmal Don't Look Up? Das war Amazon, oder?
Nee, oder, das war auch Netflix.
Ach, das war auch Netflix. Weil der war ja auch unfassbar teuer, was den Cast angeht, gehe ich mal von aus. Leonardo DiCaprio sagt nicht, ja, weil ihr es seid, mache ich das für 5 Millionen.
Nee, ich glaube schon, dass da sich die Taschen vollgemacht hat. Aber da sprichst du natürlich was an, was sich auch verändern muss, ne? Also ich glaube, man muss sich einfach auch Gedanken drüber machen, welche Superstars ziehen wirklich noch, also locken dich vor den Fernseher oder ins Kino, und was sollte man denen geben? Also ich glaube, auch da wird sich was verändern. Aber ich denke ja immer positiv. Also grundsätzlich sehe ich das auch so, da muss was passieren. Aber ich bin mal gespannt, wann und in welche Richtung. Mhm. Jan, ich habe mal eine Frage. Also wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann hast du ja quasi schon bei der Geburt Berührung gehabt mit einem großen Klassiker der Filmgeschichte. Nämlich dein Vater soll gesagt haben, der sieht ja aus wie E.T.
Ja.
Also hattest du so lange Finger, so eine schrumpelige Haut, so große Augen oder so einen langen Hals? Also was hat ihn zu dieser Aussage bewegt, die ich ja sehr gut finde?
Ich kam in einem Korb an einem Fahrrad raus.
Nein, konntest fliegen.
Genau, das, eigentlich war es das. Nein, ich glaube, ich war einfach wie viele Babys sehr zerquetscht. So, und war so der Kopf sah wahrscheinlich so unförmig aus, hat er mal erzählt, dass er da an E.T. gedacht hat. Das ist tatsächlich die erste. Und mein Vater ist aber gar nicht so ein Filmtyp. Der ist so ein Krimi-Gucker, so, ne? So Krimis und so diese ganzen er hat auch ganz viel so John Grisham Bücher gelesen, also diese Welt ist so seine, aber E.T. hat er damals natürlich irgendwie auf dem Schirm gehabt und dann sah ich so aus wie E.T. Aber die Geschichte stimmt.
Ja, aber das ist schön. Also meine Mutter hat damals, die wollten mich eigentlich Michael nennen. Ich bin in Amerika geboren und dann hat angeblich die Krankenschwester damals gesagt, aber so einen kleinen, dicken, süßen Jungen könnt ihr doch nicht einfach Michael nennen, nennt ihn doch Steven. Und daraus ist dann Steven geworden.
Ehrlich?
Ja, genau. Also du warst E.T., ich war der kleine, dicke Mops, der da im... Es gibt auch so ein Foto, das kram ich irgendwann nochmal raus. Da sitze ich neben meinem kleineren Bruder, also der ist 1 Jahr und 3 Wochen jünger als ich. Aha. Und ich sehe aus wie Buddha, der ihn gleich zum Nachtisch verspeist, weil der ist vielleicht die, also der ist ein Viertel von mir.
Das ist geil, ey.
Hat mir echt Angst gemacht. Aber es ist schön, wenn man solche Geschichten irgendwie hat und die Eltern sowas rauskramen und einem erzählen.
Ja, aber ich bin ganz froh, dass sie mich nicht E.T. Köppen genannt haben. Also mit Jan bin ich ganz gut beraten, glaube ich.
E.T. Köppen. Erich Thorsten Köppen.
Mittlerweile fände ich es schon wieder cool.
Fände ich auch geil. Sag mal, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das Schöne ist ja, wir beide sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, was unseren Job vor der Kamera angeht. Glaubst du, dass das im Nachhinein Vorteil ist, wenn man nicht auf Biegen und Brechen Moderator werden möchte?
Ja, ich glaube schon. Also ich hatte, vielleicht ging es dir ähnlich, schon auch Phasen, wo man natürlich guckt, okay, was passiert mit anderen, die gerade dasselbe machen? Also ne, dieses Umgucken, auch mit dem, immer mit der Frage im Hinterkopf, ist das jetzt wirklich mein Beruf? Und irgendwann muss man halt auch sagen, so ging es mir zumindest, das ist mein Beruf. Wenn mich jetzt jemand fragt, ich bin Moderator, das ist mein Beruf, mein Job. Und das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das auch zu mir selbst sagen konnte. Rückblickend ist es aber auf jeden Fall so, dass das Nicht-Wollen immer entspannter war. Also ich bin vom Grundtyp, glaube ich, auch einfach entspannt.
Bist du total, das so bewundere ich auch immer wieder an dir, das finde ich echt top.
Aber bist du ja auch eigentlich, du wirkst zumindest so. Also so eine schöne Gleichmütigkeit, ne? Also irgendwas, was einen nicht, also mich bringt nicht so viel aus der Ruhe. Ich bin aber trotzdem auf einer anderen Ebene, auch in einem privaten Umfeld, schon auch ungeduldig. So ist nicht. Mhm. Aber ja, wie du sagst, so dieses so sehr wollen, weil ich auch weiß, dass die Plätze da rar sind, ne, in diesem Bereich, war am Ende immer eigentlich gut, weil so viele, die einem über den Weg laufen, die das so sehr wollen und dann nach 2 Jahren doch wieder gefühlt weg sind, weil sie, weiß ich nicht, zu viel gemacht haben oder falsch beraten waren. Deswegen war das bisher auch eigentlich immer bis zum heutigen Zeitpunkt sehr gut und hat auch mit einer gewissen Geduld gut funktioniert. Und daran glaube ich auch, dass man einfach sagt, ey, ne, Geduld ist und auch immer da sein und auch bereit sein und sagen, ey, ja, ich bin am Start, ich mache das und irgendwann wird einem das dann auch wieder zurückgegeben. So ging es mir zumindest immer. Und ich hatte auch Jahre, da lief gar nichts und da war ich auch unsicher. Und das war jetzt so vor ungefähr 10 Jahren, glaube ich, so 2013, wo ich so dachte, ist es das? Also, ne? Weil das kann ja auch ganz schnell vorbei sein. Du machst das jetzt auch schon ewig, aber es gibt Jahre, da hat man weniger gemacht. Und irgendwann ist man in diesem Business, dann kennen einen die Leute, dann lassen die einen auch nach Hause. Und ich glaube, das dauert ewig, bis die Leute einen zu Hause auf dem Fernseher auch reinlassen wirklich und einen anerkennen als... Ah, okay, das ist jetzt der Steven, das ist der Jan, die führen jetzt hier durch diesen Abend. Ah, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich mich befinde und kenn den oder diejenige da auf dem Bildschirm. Und das würde ich mittlerweile als ja eine gewisse Gelassenheit bezeichnen, aber es gab eben Jahre, wo das nicht so war, wo ich da auch dachte, ach du meine Güte, wo geht das alles hin?
Nee, aber ich finde ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass man eine Vision braucht, eine Idee, die Gelassenheit, aber vor allen Dingen auch, und ich finde, das ist das größte Gut, geduldig sein. Also ich bin, glaube ich, geduldig, manchmal bin ich dann vielleicht auch fordernd, aber ich glaube, was nie, und ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal dieses falsche Bild, was projiziert wird auf diesen Job, den wir machen, dass alles immer ganz schnell gehen muss. Klar, es gibt überall Fälle von Leuten in der Musikbranche, im Film, in der Moderation, wo es von heute auf morgen geklappt hat.
Ja.
Aber es gibt, glaube ich, mehr Beispiele für Leute, die kontinuierlich weiter daran gearbeitet haben. Ne?
Genau, und das ist das, was ich jetzt rückblickend bei mir sagen kann, wo ich sage, ey, es ging immer irgendwie stetig bergauf, ohne diesen Raketenstart, also zum Beispiel, bei Joko und Klaas damals war es so bei mir, die haben bei Viva MTV gearbeitet, ich auch. Und bei denen ging es auf einmal gefühlt durch die Decke. Da waren dann auch noch viele Jahre danach, die noch extremer wurden bei den beiden. Aber das war so ein Part bei mir, ähnliches Alter, gleicher Karrierestart, wo ich sehr, sehr oft, und das kann ich jetzt frei sagen, aber damals fiel mir das selber schwer, wo ich sehr oft rüber geguckt habe und auch alle haben auf die beiden geguckt, so will ich auch und was passiert da, warum ich nicht, bla bla, so. Ne? So einen Blick hatte ich schon und rückblickend bin ich aber sehr, sehr froh, dass das einfach bei mir immer passend zu mir als Person auch beständig und gut und mit eben einer gewissen Geduld und Gelassenheit bergauf ging. Ohne dass man sagt, das, was man da erreicht hat, war nur Glück. Natürlich hat das immer mit irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein, zu tun. Aber dieses, dass ich mich dann auch irgendwann dafür, hatte ich auch eine Phase, so ein bisschen entschuldigt habe, dass ich das erreicht habe, habe ich dann auch gelassen. Weil das ist auch so ein Blick von außen, wie du es gerade sagst. Ja, ja. Du bist ja Moderator, dir geht's ja gut, du hast ja viel Geld. Ja, man verdient sehr gutes Geld und ne, wir dürfen uns da nicht beschweren, aber es sind 15 Jahre, die ich das schon mache, in denen ich einfach auch sehr geduldig und immer da war.
Ja, aber das ist, glaube ich, ja so immer eine Missinterpretation, ne? Und also wir verdienen wirklich sehr gutes Geld. Es macht total Spaß, es bringt einen auch viele Freiheiten, man lernt viele Menschen kennen, man darf viel rumreisen. Aber ich glaube, das ist ja immer nur so eine Momentaufnahme, ne? Also die ganzen Zeiten, wo du wirklich an dir gezweifelt hast, an deiner Karriere, die Rückschläge, wo dich irgendjemand rund gemacht hat, von außen einfach aus Bock, dir das Selbstbewusstsein genommen hat. Dann sind wir auch Freiberufler, ne? Also und von ganz viel Willkür auch abhängig. Also jemand mag dich oder jemand mag dich nicht. Das unterschätzen die Leute immer. Das finde ich, ist absolut richtig, wie du es sagst.
Und man geht halt so ein bisschen aufs freie Meer raus, ne? In einem Bötchen, was man noch nicht so richtig rudern kann und guckt, wo es einen hintreibt. Man kann schon lenken und wenn man Glück hat, weiß ich nicht, schwimmen ein paar Ersatzteile vorbei und man kann das Boot ein bisschen sicherer bauen. Aber trotzdem bist du halt noch auf diesem Meer und wenn der große Dampfer dich übersieht, dann bist du halt auf einmal weg.
Kommst du nicht hinterher. Kannst du dich nicht an die Schiffsschraube hängen und als blinder Passagier mitfahren, das ist ein bisschen gefährlich. Wenn du zurückblickst, ne, also weil du warst bei Viva, ich bei MTV. Was war für dich oder im Nachhinein, was ist der Reiz gewesen am in Anführungszeichen kleinen Musikfernsehen?
Ich fand das einfach, also sowas wie Viva und MTV gibt's heute, glaube ich, ganz oft in kleinen Teilen. Bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Firmen, die von Influencern gegründet wurde, jetzt sag mal so ganz platt gesagt, ne, oder irgendwelche kleinen Firmen, die was Cooles, vermeintlich Cooles verkaufen. Bei MTV und Viva war ja auch irgendwann klar, zumindest in der Zeit, als ich dahin kam, die müssen auch Geld verdienen. Damals, glaube ich, in den 90ern war das ja auch so eine ganz tolle Aufbruchsstimmung und ich komme halt irgendwie schon auch von der Musik, habe aufgelegt, habe da immer ein gewisses Interesse für gehabt, auch für Leute hinter der Musik, die Songs schreiben, die Musik machen, Produzenten. Das hat mich immer interessiert und kam auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen vom grafischen Teil, weil ich immer Bock auf sowas hatte und da war für mich Viva irgendwie so das perfekte Ding. Und der Reiz riesig groß. Und lustigerweise wurde ich auch damals gefragt, wo ich mich eher sehe, ob ich eher zu MTV oder zu Viva will. Also in der Zeit, wo dann schon Castings liefen und so. Und da bin ich tatsächlich zu Viva gegangen, wobei viele wahrscheinlich gesagt hätten, ey, MTV ist doch eigentlich cooler. Und ich wollte aber mehr bunt, mehr, weiß ich gar nicht, mehr vielleicht so Pop. Ne? Das war ja dann bei Viva mehr der Fall. Und ich bin schon auch ein bisschen so eine Popsau, wenn es um Musik geht. Ja, der Reiz war am Ende, all das zusammen und das, was der Sender ausgestrahlt hat, hat sich ja schon auch hinter den Kulissen bewahrheitet und ich habe da mein Praktikum gemacht, mein Volontariat, bevor all das losging und das war einfach eine sehr unbeschwerte, freie Zeit.
Ja, das ging mir genauso. Wenn ich zurückdenke an MTV, war das die Freiheit. Es war das Aufeinanderhocken mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen aus aller Herren Länder. Ne? Also das war damals in Camden Town in London. Wir waren 120 Leute zwischen 20 und 30. Ja. Von überall her. Und es war halt immer, das hat mein Chef auch gesagt, also es war natürlich unterirdisch bezahlt. Also abends war es bei mir immer so, gehe ich jetzt in den Pub und trinke 2 Pints oder kaufe ich mir Nudeln mit Tomatensauce zum 180. Mal und ess was. Und mein Chef hat immer gesagt, hör zu, wenn du Bock hast, dann kannst du alles erreichen. Wenn du keinen Bock hast, dann fällst du halt durchs Raster. Und das war eine geile Motivation, ne? Weil die haben dich alles machen lassen. Und ich habe so viel gelernt. Ich bin denen immer noch so dankbar. Es war einfach eine sensationelle Zeit, ne? Und ich wünschte, und das ist ja, wie du gerade auch gesagt hast, vielleicht das Internet und YouTube. Also es gibt ja reichlich Leute, die echt Talent haben, die das auf die richtigen Beine gestellt haben. Aber ich würde mir wünschen für einige, dass es solche Sender noch gibt, mhm, wo man sich ausprobieren kann in einem, sag ich mal, professionelleren Umfeld,
ja,
ne, mit so Parametern, wo du einfach rausfindest, was kannst du nicht, worauf hast du Bock.
Ja, genau das. Und das war auch das große Gut bei mir und dann auch bei dir. Du darfst einfach machen, ne? Du darfst dich kennenlernen hinter den Kulissen, aber halt auch vor der Kamera dann in unserem Fall und darfst machen und darfst gucken und lernst das in einem anderen professionellen Umfeld, nicht mit irgendwelchen Jump Cuts, weil das heißt noch nicht, dass du moderieren kannst. Und dafür bin ich so dankbar. Ich habe irgendwann mal lustigerweise von Stefan Raab zum 25. war das, glaube ich, oder wann, weiß nicht, wie viel Bestehen von Viva, habe ich da so ein paar Bänder gesichtet und dann sagt er auch nur kurz, und er macht ja nie sowas, ne? Er sagt ja nirgendwo persönlich was, und da hat er aber an seinem TV Total Tisch gesessen und gesagt, er dankt Viva für alles. Weil ja, ohne das, ne, wären wir alle nicht da, wo wir sind, einzeln. Und das ist schon, ja, ein
großes, wir sind eine ganze
Geschenk.
Menge, ne?
Ja, ey, das ist schon toll. Und das gibt's in dieser Form halt eben nicht mehr. Und ich glaube auch, wie du es sagst, nicht in so einem professionellen Rahmen, weil da wurde ja immerhin schon Fernsehen gemacht, was gesendet wurde. Und man durfte trotzdem ran. Und bei YouTube kannst du natürlich auch hochladen, wenn du irgendwas anmoderiert hast, aber guckt's halt auch keiner. Ja, und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und auch viele Freundschaften sind in der Zeit entstanden, weil ganz viele aus diesem Netzwerk einfach, ja, weiter in dieser Fernsehlandschaft auch unterwegs sind, ne? Und irgendwelche von Produzenten über Redakteure immer noch rumwuseln und man begegnet sich immer wieder und hat halt auch diesen einen Anknüpfungspunkt. Und das waren damals bei mir diese 2,5 Jahre fest vor Ort mit Leuten und danach halt eben noch auf dieser Freiberuflerbasis sehr lang bei Viva.
Aber sag mal, du hast es ja eben gerade gesagt, du bist ja ein musikpassionierter Mensch. Mhm. Du legst ja immer noch als DJ auf oder legst du seltener auf? Und du hast ja auch in der Pandemie Lieder veröffentlicht und auch ein paar Jingles kreiert, ne? Unter anderem für Hotel Matze. Wenn du jetzt Musik beschreiben würdest, auch in dem Fernsehalltag, in dem du ja mittlerweile zu Recht auch bist, also es ist ja, mhm, Wahnsinn, was du abreißt und was du moderierst, ist das Entspannung für dich oder Inspirationsquelle oder beides?
Also ich merke schon immer, dass das ein, ja, so ein bisschen eine Entspannung ist und da verschwinde ich dann mal kurz in meine Welt. Und auch wenn ich dann nur so ein Mini-Beat baue und das dann irgendwie im Hotel an meinem Laptop mache, dann vergesse ich auch ganz schnell alles so um mich rum. Und auch der klassische Blick aufs Handy, den vergesse ich dann mal schnell. Deswegen ist es so Abtauchen in eine Welt und was dann da am Ende mit passiert, keine Ahnung, der Traum oder das, was sich, glaube ich, jeder, der Musik macht, irgendwie vorstellt, ist schon immer noch dieses, ja, irgendwann vielleicht doch nochmal ein Album, wer weiß das schon. Da bin ich aber auch mittlerweile relativ entspannt, muss nicht sein, und wenn es dann doch passiert,
also
ist schön.
Also DJ-Album oder richtig mit Gesang und Instrument spielen?
Nee, so, also ich kann nicht so richtig Instrument, ich kann so ein paar Akkorde und kann ein bisschen Gitarre, ne, und bastel mir das so zurecht, und deswegen auch dieses, habe ich ja eben gesagt, Produzenten-Faszinosum für mich, also früher so Pharrell Williams, Timbaland, also so Hip-Hop-Produzenten, die ja auch zum Großteil nicht wirklich Instrumente spielen können, die aber aus dieser Sample-Historie kommen und ne, Sachen samplen, wiederverwenden, bauen, basteln. Und das habe ich schon immer irgendwie gemacht als eine Art, ja, Auszeiturlaub für mich. Und das hat natürlich auch stark mit dem DJ-Dasein zu tun, weil viele DJs irgendwann zu dem Punkt kommen, ah, wie ist eigentlich Musik, wie wird die eigentlich gemacht? Und wenn ich jetzt hier einen Übergang habe von Song A zu Song B mit, weiß ich nicht, nur der Snare und irgendeinem Bass, okay, wie bauen die das denn, die das machen, diese Musik? Und daher kam dann da halt eben auch das Interesse für das Produzieren eher, und Auflegen tue ich sehr wenig. Diese Woche tatsächlich für, aber das ist ein klassischer Job für einen Kunden, bei einem Event in Berlin. Seit drei Jahren das erste Mal wieder, und ich muss erst noch gucken, ob alles geht, ob ich noch alle Songs habe, und bin deswegen eher aufgeregt als wegen der Moderation.
Aber heißt du denn dann DJ Jan Köppen oder DJ ET oder DJ JK?
Ich hatte mal irgendwann einen Namen, das war einfach DJ Cope, also C-O-P-E, hatte aber auch nicht so richtig eine Bedeutung und klingt wirklich nach den 2000ern. Dann habe ich mich mal irgendwann Ottfried Jackson genannt, aber weil ich diese Vorstellung aus Ottfried und Jackson, und das war dann eher an Michael angelehnt, aber ne, ich fand so diese Kombi aus Ottfried Jackson ist so ganz absurd. So habe ich mich mal genannt und ja, war eine Zeit lang einfach in vielen Clubs in Deutschland unterwegs, aber dann auch eher nicht, weil ich so, glaube ich, ein mega geiler DJ war. Also ich kann das schon und mache das okay und bin da Musik interessiert, aber halt, weil ich auch bei Viva war. Weißt du, es gibt ja viele dieser Kollegen und auch so Booking-Agenturen, die so halb shady sind, die einen dann buchen wollen, weil man halt im Fernsehen ist und dann kann man noch auflegen. Also weißt du?
Ja. Ja.
Hast du das auch mal gemacht?
Aufpassen. Du hast aufgelegt?
Ja.
Nee, immer nur auf Privatpartys. Aber das war dann immer so, ab einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Uhrzeit, wussten sie alle, dass ich vom DJ-Pult magisch angezogen werde. Und dann habe ich immer die Songs gespielt, die ich am geilsten fand. Da waren nicht immer alle mit d'accord. Aber so ein paar Gassenhauer habe ich dann schon rausgehauen. Nee, aber ich finde es faszinierend. Also ich finde diese Magie, die Musik hat und die du als DJ oder DJ ausstrahlst und dann die Leute da unten animierst zu tanzen und vor allen Dingen spüren musst, wie sind die jetzt gerade drauf? Wohin gehst du als nächstes? Was ist der Übergang? Das finde ich total geil. Das ist ich finde das eine total unterschätzte, manchmal eine überschätzte Kunst. Ja. Also wenn ich mir hier so die David Guettas auf dieser Welt angucke, die dann irgendwie mit ihrem Memory-Stick rumfahren und im Prinzip gar nichts mehr machen, sondern sich nur hinter dem DJ-Pult bewegen, oder dann auf der anderen Seite diese ganzen ehemaligen Kandidaten aus anderen Shows, die jetzt auf einmal so als DJ sich verdingen, da denke ich auch immer so, das ist echt ein verhohene People eines geilen Jobs, ne? Weil den musst du ja auch beherrschen.
Ja, genau. Und also das ist auch das, was mich am meisten gestresst
hat. Aber ansonsten, also ich höre lieber zu, wenn du auflegst, als dass ich selber auflege.
Ja, vielleicht kommt ja irgendwann der Punkt, dass du dann nachts um 3 doch nochmal eine Runde auflegen willst und ich vorher aufgelegt habe. Könnt ihr, wer weiß, wo uns das Leben noch hinträgt. Nee, aber ich finde dieses DJ-Dasein, das hat mich auch deswegen immer fasziniert, weil ich war nie so der Party-Typ und irgendwann habe ich erkannt, ah, guck mal, hinterm DJ-Pult, also ne, mir hat es immer Spaß gemacht, bin ich safe, ich muss nicht mittanzen und ich kann bestimmen, welche Musik läuft. Weil,
ja, geil.
Ne, ich war immer der irgendwie so am Rand stand, immer beim DJ-Pult auch geguckt hat, was macht denn der da eigentlich? Und so im Rückblickend hätte ich vielleicht auch sagen können, ey, scheiß doch drauf, tanz halt mit und mach deinen Quatsch, aber war halt so eher dann der verlegenere Typ. Und hab mir da eigentlich den perfekten Ort gesucht, innerhalb trotzdem noch eines Clubs, wo ich mich aufhalten konnte. Ich hatte meinen Platz, ich hatte so ein bisschen für mich mein Space und konnte noch die Musik machen, die ich hören wollte, und das war eigentlich immer geil und immer perfekt. Und wie du es gerade sagst, so die Leute lesen in den Clubs, ne, was wollen die jetzt, finden die das jetzt gut und wie schnell auch eine Stimmung weg sein kann. Und das,
ja, total.
Das Geilste ist halt, wenn es funktioniert und alle haben richtig, richtig Bock und es funktioniert alles und du gehst dann nachts nach Hause und denkst, ah, das war doch ein schöner Abend für alle Beteiligten. So.
Ja, das finde ich auch geil. Ja, da damit steht und fällt das. Ich würde gerne, bevor wir auf eine andere sehr spannende kreative Ader in deinem Leben kommen, würde ich gerne einmal auf ein Format zu sprechen kommen, das ich echt bewundere und vor allen Dingen auch den Erfolg einfach so sehr schätze. Das ist Ninja Warrior. 2016 gab es die erste Show und vor allen Dingen den Fakt, und das ist etwas Besonderes, weil das wissen, glaube ich, auch viele, die sich das angucken, auch gar nicht so richtig zu schätzen. Die Doppelmoderation von Buschi, das ist mit Buschi, das ist ja echt der absolute Wahnsinn, wie geil ihr beiden das macht. Ich meine, Laura ist auch noch dabei, aber ihr beide seid ja so das kongeniale Team. Ihr müsst ja sozusagen miteinander funktionieren. Und ich habe ja auch schon Doppelmoderation gemacht, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Das ist was Besonderes, ne? Also wie habt ihr miteinander gespürt, das funktioniert jetzt? War das lieber auf den ersten Blick?
Nee, also ja, erstmal vielen Dank. Also wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und sind da so, okay, so sind wir halt. Und tatsächlich war das vorher gar nicht so klar. Also ich glaube, in der Entstehung der Sendung war für den Sender klar und für den damaligen Verantwortlichen, dass Buschi auf jeden Fall dabei ist, ne, weil er als Sportkommentator, das war noch so in der Zeit, wo glaube ich auch klar war, dass Stefan aufhört und Buschi halt im Unterhaltungsfernsehen immer noch einen Platz haben sollte, glaube ich. Und bei ProSieben war dann gar nicht mehr so viel.
Ja, genau.
Und der eine Verantwortliche hat dann, glaube ich, als erstes mit Buschi gesprochen und dann auch mit Laura, damit man diesen Sportkontext hat, weil das ja wichtig ist bei dieser Sendung, vor allem, weil es auch eine Sportsendung ist. Also da kommen ja wirklich Top-Athleten mittlerweile hin. Und ich weiß gar nicht, war, glaube ich, gar nicht so oben auf der Liste. Und irgendwie kam das aber dann dazu, dass ich gefragt wurde, weil ich bei RTL halt auch schon ein paar Sachen gemacht habe. Die wussten, dass ich was kann, aber ne, weiß ja, wie es ist. Die beschäftigen sich ja nicht 24/7 mit dir, sondern du bist halt einer von vielen, vor allem damals noch eher. Und dann hat er mich gefragt und dann waren wir mal zusammen unterwegs mit der Produktionsfirma, haben uns alle kennengelernt. Also wir drei, wir kannten uns vorher aber überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich kannte natürlich Buschi, weil er Buschi ist. Wer kannte ihn dann nicht? Durch, weiß ich nicht, FIFA oder halt ganz andere Sachen und am ehesten wahrscheinlich ich zumindest durch Schlag den Raab. Und hatte auch schon ja, Respekt, Angst würde ich nicht sagen, aber wusste, okay, der ist auf jeden Fall ein lauter Geselle. Und dann sind wir zusammen weggefahren, haben uns kennengelernt und haben dann in Staffel 1 schon so gemerkt, ah, guck mal, das funktioniert ganz gut, aber nichts daran geplant. So, und richtig der Knoten geplatzt ist, glaube ich, dann in Staffel 2.
Wo ja, geil. Und jetzt macht ihr ja auch Top Dog miteinander, ne? Also ich meine, ihr macht ja, das funktioniert super. Also ich finde es auch geil, dass sie geschnallt haben, ey, da funktionieren zwei Typen richtig gut miteinander, das macht Spaß, ja. Die frotzeln sich, die schenken sich nichts, dann beim Turmspringen ja auch, also ich finde es super, ich gucke euch total gerne an, das macht mir echt eine große Freude, vor allen Dingen, ich weiß ja auch durch die Schlag den Raab-Zeiten, Buschi hat immer gut ausgeteilt, auch gegen mich und ich finde es schön, dass du ihm richtig einen vor den Latz knallst zwischenzeitlich, also das hat der Typ verdient.
Ja, ich hab tatsächlich, also ich kriege auch oft Nachrichten, du arme Sau, wie hältst du das da oben aus? Weil Buschi natürlich austeilt, aber ich glaube, und das muss man am Ende sagen, es würde nicht funktionieren, wenn wir uns nicht mögen würden. Na, also da ist eine Verbundenheit da und wir schätzen uns auch nicht nur als Kollegen, sondern auf der menschlichen Ebene. Und alles andere wird sonst nicht sonst hätte das vorher schon irgendwann geknallt. So, ja, sonst hätte das richtig geknallt. Und da sind wir beide, auch wenn, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen, er hat ein größeres Ego als ich auf einer gewissen Ebene. Aber auch wenn wir beide da Egos haben, wissen wir...
Es funzt.
Genau, so. Und auch jetzt in Jahr 7 merkt man natürlich, okay, es sind Sachen, also wir sind an einem Punkt, wo man merkt, okay, wir haben das alles schon mal irgendwie auf einer Ebene gemacht. So, ne, jeder hat so seine Rolle und ist fast schon manchmal genervt von seiner Rolle, aber das sind wir halt. Also es ist ja nicht so, dass wir uns überlegt haben, so wollen wir sein, sondern so ist das halt bei dieser Sendung. Und ja, auch wieder so eine glückliche Fügung, die man hätte aber nicht planen können. Und lustig wurde dann, wie andere Länder versucht haben, das so zu machen, wie wir das wohl machen. Und ne, ich will nicht sagen, dass wir das besonders gut machen, war einfach ein glücklicher Zufall. Aber
nein, ihr macht es wirklich richtig gut. Richtig, ja. richtig gut.
Aber konnte keiner ahnen. Also vielen Dank. Ne? Aber es war so, hätte auch genau andersrum sein können. Und ne, dass dann andere Länder wohl auch schon gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt einen wie Buschi und wir brauchen einen wie Jan. Aber ich glaube, dann wird es schon schwierig. Und das kennst du aus deiner Fernsehvergangenheit ja. auch. Wenn Dinge versucht werden, die ja schon na, nicht zum Scheitern verurteilt sind, aber wo man sich an etwas, nämlich einen menschlichen Teil versucht zu kopieren, den man wahrscheinlich am schlechtesten kopieren kann. Bei allem. Du kannst Sets kopieren, du kannst Hindernisse kopieren, du kannst alles Mögliche kopieren und nachbauen, aber das, was da funktioniert, ist halt echt. Und das kannst du nicht kopieren.
Nee, und aber das ist ja das authentische Fernsehen, was ja häufig strapaziert und manchmal einfach nicht funktioniert. Ja. Ne? Also, aber das ist super. Jan, noch eine andere Sache, weil die finde ich auch spannend. Du bist nicht nur DJ, sondern du malst auch.
Ja, länger nicht mehr jetzt. So ein Jährchen habe ich bestimmt nicht mehr wirklich im Atelier gestanden, aber auch das ist so. Also da kommt irgendwie alles zusammen von dem, was auch mit Viva zu tun hatte damals. Ne? Und dieses Malen, Sprühen und immer Kritzeln, das habe ich früher und heute halt auch gemacht und habe dann auch vor 3 Jahren schon gehabt. Und habe mein kleines Atelier hier in Berlin. Habe aber das Gefühl mit...
Also in der Wohnung oder außerhalb?
Außerhalb, also ich habe so ein Atelier in so einem... Das ist so ein altes Fabrikgelände, was irgendein Typ mal ersteigert hat. Total der crazy Ort. Und da sind so ganz viele Räume, wo auch mehrere Künstler drin sind. Aber neben mir ist, glaube ich, ein Fotograf, gegenüber wohnt einer, also so ein ganz absurder Ort, aber da war ich sehr, sehr lange nicht mehr so richtig intensiv, hatte so eine Phase, wo ich das ganz viel gemacht habe. Bin auch gerne immer einer, der so, ich bin sehr gut im Anfang, aber sehr schlecht im Weitermachen.
Oh, okay. Ja, also das heißt, es sind so halbfertige Bilder.
Ne, die Bilder schon fertig, oder die da sind, aber so der Punkt, wo es in Anführungszeichen anstrengender wird, ne, wo ich mich anders mit dem auseinandersetzen sollte, da fange ich dann immer an, so einen Schritt zurück zu machen. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile malen ja auch sehr viele Menschen, die eigentlich nicht vom Malen kommen, weil sie merken, okay, vielleicht ist das sogar auch eine Verdienstquelle. Also jetzt kommen wir wieder auf irgendwelche Influencer. Wie war das denn? Ja, habe immer so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das bis hierhin war das sehr viel Testen. Das war noch gar nicht ich als Künstler, sondern wenn du anfängst zu malen, dann guckst du, okay, was macht mir eigentlich vom Material her Spaß? Welche Farben? Was für eine Art? Und dann hast du halt da 100 Bilder stehen, die aber alle sehr unterschiedlich sind oder in Teilen unterschiedlich und alles ist eine Phase, wie bei jedem Künstler, würde ich behaupten. Aber irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt und vor dem habe ich Angst, an dem du erkennst, wer du als Künstler sein willst.
Okay.
Weißt du?
Also du hast Angst davor, wer du als Künstler sein willst.
Ja, oder vielleicht ein bisschen Respekt vor dem Weg, weil das der anstrengendere Teil ist. Ne? Sich mit all dem, was man bis dahin schon getan hat, und das finde ich gut so, aber so auseinanderzusetzen, dass man sagen müsste, es muss alles wieder weg. Weißt du?
Okay.
So, na klar, ist es wie in der Musik, ein Album von vor 10 Jahren bei Leuten, werden die heute auch sagen, ja, das war halt damals diese Zeit, in der das entstanden ist und jetzt sind es andere Sachen. Und so ist es ja auch bei Regisseuren oder Filmen. Ne? Das sind Filme und irgendwann muss man halt anfangen und den ersten machen und
ja,
den nächsten.
Du entwickelst dich ja immer weiter, auch als Moderator.
Genau.
Ja, so. Also wenn du dir Sachen anguckst von damals aus Viva-Zeiten oder ich aus MTV-Zeiten, denke ich auch so, okay, kann man machen.
Ja, muss aber man
würde ich jetzt nicht mehr so machen. Genau.
Genau. Aber machst du das manchmal?
Ich gucke, glaube ich, nur manchmal nochmal zurück, um mich auch nochmal in der Retrospektive, um auch nochmal schätzen zu wissen, was ich alles machen durfte und warum ich diesen Job eigentlich auch so gerne mache. Also das ist für mich nicht kritiksuchend und zu sagen, oh, ist das peinlich, sondern eher so inspirationsmäßig, dass ich sage, wow, ey, guck mal, wo du herkommst und was du jetzt machen darfst und dann vielleicht auch manchmal noch, was du vorhin auch so schön beschrieben hast, diese kindliche Freude an dem Job und an diesem Metier sich auch erhalten. Weil es ist ja schon so, je länger du etwas machst, und ich sage das jetzt mal sehr negativ, desto abgestumpfter wird man manchmal auch. Aber ich finde, man muss sich diese kindliche Freude einfach erhalten. Und das ist das, was mich antreibt, immer noch.
Ja, und ich glaube, das sollte auch im besten Fall nie verloren gehen, weil genau das ist ja auch das meine ich auch ein bisschen so bezogen auf die Rollen, die da Buschi und ich nach 7 Jahren haben. Ich für mich vergesse nie auf der einen Seite, was ich da machen darf und mache das nach wie vor mit eben genau dieser Freude und habe da immer wieder Bock drauf. Und dieses Zurückblicken, wie du es gerade beschrieben hast, zeigt aber auch manchmal, dass man sich ja doch, das klingt so bescheuert, aber sich doch auch entwickelt hat, weil man ja immer denkt, man macht ja seit 15 Jahren dasselbe. Aber auf diesem Weg ist ja dann doch viel passiert in der Art, diesen Job zu machen. Und das finde ich dann immer wieder sehr, sehr beseelend, so, weil ich immer so dachte, gut, ist in vielen anderen Jobs auch so, den machst du 20 Jahre und denkst, ich mache seit 20 Jahren dasselbe. Wir haben eine große Bandbreite an Abwechslung, für die wir auch sehr dankbar sein können, weil ne, man sieht verschiedenste Dinge. Natürlich ist irgendwann Fernsehstudio A schon auch so ein bisschen wie Fernsehstudio B, aber die Show und das, was da an Leben drin passiert, ist immer anders.
Das stimmt. Ja. Sag mal, und als letztes, um dann den kompletten Freizeitmenschen Jan Köppen, DJ Cope auch analysiert zu haben, die Eintracht ist ja eine große Leidenschaft. Yeah. Europa League-Sieger, da habe ich mich sehr gefreut.
Ja,
ein Großteil meiner Familie lebt in Bad Vilbel oder der Familie meines Vaters und die sind natürlich auch alle Eintracht-Fans. Schaffst du das häufig ins Stadion zu gehen?
Wenig. Also, ne, weil Berlin.
Vor allen Dingen Berlin-Frankfurt ist schwierig, ne?
Genau, ist schwierig, ist leider nicht so machbar gewesen, auch die letzten Jahre. Dass ich jetzt dann mal beim Finale dabei sein konnte in Sevilla und so Sachen, das dann auf jeden Fall, wenn es geht, nehme ich das mit.
Warst du da? Warst du beim Finale?
Ich war in Sevilla tatsächlich.
Also wie geil.
Ja, und das ist natürlich dann auch, ne, also in dem Fall auch war ich Nutznießer des Senders, bei dem ich arbeite, weil das natürlich darüber dann eher funktioniert hat als über klassischen Kartenkauf. Und das war natürlich dann ultra geil. Also ich durfte vor Ort sein. Einen Tag später war ich noch am Römer in Frankfurt. Und das waren wirklich drei, muss ich sagen, drei absurde Tage, weil die Eintracht gewinnt die Europa League. Damit hat keiner gerechnet. Jetzt ist so das passiert, was jeder kleine Verein ja gerne hätte, von dem so viele träumen. Und auf einmal bist du als Fan da, ist passiert und du weißt nicht, wie du mit umgehen sollst. Also das ist so, weil größer geht es ja gefühlt bei einem Verein wie Eintracht nicht als die Europa League. Also nee. Die Champions League wird das nicht. Und das wissen auch alle.
Nein, und das ist auch viel geiler. Ich muss ja, ja auch genau. ganz ehrlich sagen, die Europa League, weil der Weg so viel steiniger, länger und härter ist.
Ja.
Und das ist ja auch in vielen Köpfen völlig falsch. Also Champions League sind ja nicht, da sind jetzt die Top-Teams. Aber was in der Europa League spielt, das sind ja auch richtig geile Teams, ne? Also wir reden ja auch über den FC Barcelona und solche Leute. Das ist ja, nun nicht von der Hand zu weisen. Ich finde, der ist fast steiniger und fast geiler.
Ja, und ne, was die emotionale Reise angeht, auch die letzten Jahre, ne, auch einmal ins Halbfinale gekommen und dass das dann jetzt wirklich funktioniert nach 2019, ist schon einfach das Größte, was so einem Verein wie der Eintracht passieren kann. Und ich habe so einen ganz schönen Artikel dazu gelesen, ich glaube bei 11 Freunde. Da war so einer, jetzt ist die Eintracht halt ein anderer Verein, weil sie hat geschafft, was Köln lange nicht mehr geschafft hat. Man hat so ein bisschen auf so eine andere Seite gewechselt und jetzt bin ich gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Jetzt kamen Verpflichtungen dazu, über die man sich freut mit Götze, was irgendwie absurd ist, wo man auch gucken muss, birgt ein gewisses Risiko in sich. Aber jetzt wird man auf einmal so ein bisschen auch anders angesehen von Fans, von Vereinen, wo das halt lange nicht geklappt hat mit so einem großen Erfolg.
Ja.
Und da bin ich sehr gespannt und freue mich aber auch auf jetzt die nächste Saison und auf die Zeit und hatte auch vor ein paar Jahren schon das Gefühl, ah ja, okay, jetzt geht's wieder abwärts, ah ja, jetzt geht's wieder abwärts, weil die Eintracht ja immer wieder so wellenartige Auf-Abstiegszeiten hatte und ne, sich nie festgesetzt hat und jetzt habe ich zumindest als Fan so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade alles ganz gut ist und auch nach dem Abgang von Hütter hätte ich damit auf keinen Fall gerechnet.
Also ich drücke euch und vor allen Dingen auch Mario Götze die Daumen, dass er mit euch den Verein gefunden hat, den er braucht, um wieder zu alter Stärke zu kommen. Ne?
Weil ja.
Das hat er nicht verdient, das, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und ich glaube, da sieht man auch, wie so ein Druck auch den Spieler alleine kaputt machen kann.
Ja, und das ist so viel Kopf. Ja, was bist du eigentlich, HSV oder bist du Paulaner?
Ja, also ich war früher ganz viel beim HSV. Ich bin jetzt bedingt auch durch das familiäre Umfeld häufig bei St. Pauli gewesen. Es sind für mich zwei komplett unterschiedliche Vereine. Ich finde geil, dass die beiden in Hamburg sind. Aber das ist natürlich fußballerisch schon echt armselig, dass die beide in der zweiten Bundesliga kicken. Der HSV das wieder nicht geschafft hat. Aber ich bleibe optimistisch, dass es da auch bessere Zeiten wieder für gibt. Und ich würde mir einfach auch wünschen, dass der HSV oder auch St. Pauli mal... Also ich glaube, dass St. Pauli immer so ein Club sein wird, der anders ist.
Mhm.
Dass der nie den Riesenmonsterfolg, Gott bewahre, dass ich irgendwas raufbeschwöre. Aber ich glaube, Europa League wird nichts für die. Aber der HSV hätte und hat historisches Potenzial. Also ich würde mich einfach freuen, wenn da wieder was passiert. Ne?
Ja, wäre auch für die Stadt einfach schön. Ne? Also unabhängig davon, dass die da sind, die spielen alle Fußball, aber so erste Liga ist dann ja doch was anderes.
So, mein Lieber, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Fast und Furchtlos. Da geht es um Geschwindigkeit. Ich stelle dir eine schnelle Frage und ich kriege eine schnelle Antwort.
Okay, versuchen wir das mal.
Wenn du ein Hund wärst, welche Rasse wärst du?
Ein richtig dummer Labrador.
Ein dummer Labrador hast du gesagt?
Ja, ein dummer Labrador. So ein treu-dover Labrador, glaube ich. Also so... Ja, so das wäre ich, glaube ich. So ein gemütlicher Labrador, aber.
Der sich einfach über alles freut, ne?
Ja, bin immer da, ja.
Ball,
cool,
Ball.
Cool, Leute. Ah, Stock, Essen nehme ich.
Genau. Welches ist dein nutzlosestes Talent?
Oh, mein nutzlosestes Talent. Ich glaube. Ach du, was ist das denn? Ich soll ja schnell antworten. Mein nutzlosestes Talent. Ich kann so tun, als ob ich mir den Zeigefinger abmache mit diesem alten Daumentrick, aber das kann, glaube ich, jeder.
Kann ich nicht. Aber wenn du es gut kannst, ist großartig.
Ja.
Ist übrigens auch eine Das macht auch Tom Cruise in The Last Samurai. Macht er das, um die Dorfbewohner aus dem Dorf, in das er sozusagen verschleppt wird, so ein bisschen aufzulockern. Dann macht er auch diesen berühmten Zeigefinger, ich kann ihn abmontieren und wegschieben. Ja, genau. Welche Eintracht Frankfurt News würdest du dir für nächste Saison wünschen?
Eintracht Frankfurt gewinnt die Champions League.
Gut. Ja. Gut. Man muss hohe Ziele haben und auf jeden Fall den Verein pushen.
Ja.
Du bist ja bei Let's Dance für Daniel Hartwig eingesprungen. Wen würdest du dir bei einer Unpässlichkeit als Vertretung wünschen? Ich bin auch mit im Pott. Und wen nicht? Nein, ich bin nicht im Pott.
Ja.
Und wen nicht?
Doch, du kannst vorbeikommen, aber ich hab Angst, dass du mit Buschi dich zu gut verstehst.
Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ich liebe Buschi sehr. Ja, aber wen würdest du dir bei Unpässlichkeit als Vertretung wünschen?
Ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, ob dann nicht wirklich Daniel Hartwig witzig wäre, weil die beiden würde ich einfach mal gerne nebeneinander sehen.
Das wäre geil.
Daniel mit seiner Brille und diesen Haaren, der ist ja auch manchmal, ich glaube, für Buschi ist der auch wie so ein, also ne, so wie ich für Buschi bin, ist das Daniel auch einer aus einer anderen Welt, den der nicht so richtig versteht und greifen kann. Und so einen brauchst du ja irgendwie.
Das finde ich echt geil. Bei Ninja Warrior Daniel Hartwig oder bei Top Dog, das ist geil.
Also
ja,
das
gucken wir mal.
Den Tausch würde ich eingehen, das fände ich ganz cool. Und sonst gibt es ja ganz schön viele Kollegen, die ich da hinstellen würde, aber wo ich Angst hätte, dass sie dann nicht mehr wiederkommen.
Ich glaube, da musst du keine Angst haben. Was liebst du, was alle anderen hassen?
Butter unter Nutella.
Butter unter Nutella?
Ja, wobei, da gibt es ja, nee, ist wahrscheinlich 50-50 in der Gesellschaft. Aber wenn man Nutella-Brot isst, dann muss schon Butter noch unter die Nutella.
Finde ich auch. Ja, also gut. Ich esse ja gerne Croissant, Butter und Nutella.
Oh. Ja, das ist auch.
Weil das ist doppelt Butter fast.
Ja, ich mache mir auch auf dem Buttercroissant immer nochmal Butter drauf.
Ja, siehst du?
Also ja, gut, dann hassen das aber nicht alle.
Ja. Wir haben ja kennengelernt, dass du als DJ Cope gerne mal für heiße Beats gesorgt hast. Welchen Song musst du auflegen, um Buschi auf die leere Tanzfläche zu buxieren?
Wahrscheinlich die aktuelle Nummer 1. Ich muss ihn auf die leere Tanzfläche buxieren.
Ja, also er muss anfangen, die Tanzfläche sozusagen zu eröffnen.
Ich glaube, irgendwas von ABBA.
Ja?
Er hat gerade eine ABBA-Phase, hat er gesagt.
Er hat eine ABBA-Phase, ist auch süß, ne?
Ja.
Buschi hat eine ABBA-Phase. Ja, ich grüße ihn mal ganz herzlich. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich weiß auch ganz genau, der wird so einen Spaß haben. Und dann wird er die Leute so dermaßen motivieren, dass jeder raufkommt. Und dann explodiert die Tanzfläche. Ich glaube, das kann er gut.
Ich war mit Buschi auch mal in Brasilien tanzen. Also Samba. Das war auch sehr witzig. Und deswegen kann ich mir gerade auch...
Ach ja, ihr wart ja mal zusammen auf Reisen.
Genau. Ja, genau. Und das war durchaus lustig. Und an diese Szenen denke ich auch noch wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, wie er da versucht, in einem Glitzerkostüm zu tanzen und diese Finger, Zeigefinger Richtung Himmel. Das ist
auch so wie so ein Verkehrsunfall. Du wolltest es eigentlich nicht sehen, aber hast trotzdem hingeguckt.
Das ist passiert.
Was hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
Ja, wobei, es ist relativ einfach zum Glück. Ich bin von einem 10-Meter-Turm gesprungen. Beim Turmspringen, jetzt das, was wieder mit Fernsehen zu tun hat, ist so eine Sache. Aber ich bin noch nie in meinem Leben vorher von einem 10-Meter-Turm gesprungen und habe dann gesagt, komm, wenn ich es das erste Mal mache in meinem Leben, dann auch in dieser Sendung. Und das ist jetzt gar nicht mal so lange her.
Und wie war das?
Komisch. Ich stand nämlich vorher schon mal drauf. Ich habe so ein bisschen Höhenangst beim Training. War einfach nur mal da und habe so ein bisschen geguckt und dann stand ich auf dem 7,5er, bin da runtergesprungen und dann stand ich auf dem 10er, habe runtergeguckt und habe dann gesagt, ach nee, weißt du was, ich mache das dann in der Sendung zum ersten Mal. Weil mir war klar, da ist laut, da ist Druck, da kann ich nicht da oben stehen und sagen, Leute, ich mache das nicht. Und wenn ich dann da runterspringe, dann hat das einen Effekt, wenn ich das im Anzug mache. Und ich habe aber vorher wirklich das als Ausrede genommen, damit ich im Training nicht vom 10er springen muss.
Sehr gut.
Und hat funktioniert.
Sehr gut.
Und du?
Aber in Klamotten. Was ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht habe?
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage.
Das ist schwer, ne? Was macht man? Hat schon so viel gemacht. Also ohne den 10 Meter.
Ich nehme das mal mit und schicke dir das nachher als WhatsApp.
Ja, geil.
Mein lieber Jan, als Abschlussfrage für dieses schöne Gespräch. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Muss das ein Film sein, den es gibt? Oder kann ich mir ausdenken?
Kannst du ja auch einen ausdenken.
Alles bleibt anders.
Alles bleibt anders. Aber das klingt nach einem so philosophisch guten Filmtitel, dass es den bestimmt schon gibt.
Wahrscheinlich,
aber
ne?
Alles bleibt anders. Aber das stimmt. Vor allen Dingen in Bezug auf unsere Branche und unser Leben. Ja. Ja. Jan, das war genauso, wie ich wusste, wie es wird. Nämlich ein geiles Gespräch, weil ich dich sehr schätze und sehr mag. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Schön war das.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.